Letzte Woche fand ja die UN-Biodiversitätskonferenz statt. Da ging es um die biologische Vielfalt und um deren Schutz und auch um Maßnahmen gegen das Artensterben. Vorneweg mal, wie dramatisch ist denn Ihrer Ansicht nach das Artensterben im Moment?
Das Artensterben ist sehr dramatisch, Sterben geht, sondern auch um den Verlust der Lebensräume. Und der Weltbiodiversitätsrat warnt auch aus diesem Grund vor einem ökologischen Kollaps, wenn immer mehr Arten verschwinden und immer mehr Lebensräume schrumpfen oder ganz verschwinden.
Sie haben es gerade gesagt, es drohe der ökologische Kollaps. Das ist die Sichtweise von vielen, die sich ausführlich mit dem Artensterben und der Biodiversität beschäftigen. Weshalb geht es denn nicht nur um ein paar oder sagen wir eher sehr, sehr viele Arten, sondern weshalb ist es existenziell für die Natur und letztlich auch für den Menschen?
Naja, biologische Vielfalt bezeichnet ja nicht nur die Artenvielfalt, sondern das ist die Vielfalt der Lebensräume, die Vielfalt der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Und es ist an sich schon dramatisch, wenn immer mehr Arten verschwinden, weil das kann man sich ja vorstellen wie so ein Kartenhaus. Je mehr Karten Sie da rausziehen, irgendwann bricht das Ganze zusammen. Aber was in den Medien häufig zu kurz kommt, ist eben, es geht nicht nur um den Verlust der Arten, sondern es geht um den Verlust der Lebensräume, um den Verlust der Natur. Und da geht es ganz konkret um Wälder, um Savannen, um Mangroven, um Korallenriffe. Und wenn das alles weg ist und wir haben nur noch versiegelte Landschaft oder verödete Böden, dann können wir gar keine Nahrungsmittel mehr anbauen und wir haben keine grüne Lunge des Planeten mehr. Also dann haben wir ein riesengroßes Problem.
Deswegen fordern Sie ja auch einen sofortigen Stopp der natur- und umweltschädlichen Subventionen. Wo gibt es solche Subventionen überhaupt, wo man das ganz klar dran festmachen kann?
Naja, ein großer Bereich ist die Landwirtschaft. Also da haben wir nach wie vor fließen da sehr viel Gelder in eine Art der Agrarwirtschaft, die nicht nachhaltig ist, die die Natur schädigt und die auch in weiten Teilen der Welt Schaden anrichtet, dadurch, dass eben zum Beispiel großflächig Futtermittel angebaut werden für die Fleisch- und Milcherzeugung. Das ist einfach nicht nachhaltig. Ein anderes Beispiel wäre die steuerliche Begünstigung vom Flugverkehr und auch Subventionen in anderen Bereichen vom Verkehr, auch von der Bauwirtschaft, von der Rohstoffwirtschaft. Da gibt es viele Bereiche, in denen wir sehr viel Geld dafür ausgeben, dass unser Wirtschaftssystem so weiterläuft wie bisher, was aber ein Wirtschaftssystem ist, das Natur kaputt macht und sie nicht schützt.
Bleiben wir mal bei dem Stichwort Agrarsubventionen. Das heißt, es würde eigentlich einen völligen Umbau der Landwirtschaft benötigen, oder was fordern Sie oder was sehen Sie als nötig an?
Genau, was wir brauchen, ist ein ökologischer Umbau der Landwirtschaft. Unsere jetzige Landwirtschaft basiert nach wie vor auf einem Raubbau am Planeten. Das ist eine Art der Landwirtschaft, die nicht nachhaltig ist, die einen viel zu großen ökologischen Fußabdruck erzeugt. Und hier müssen wir ganz neue Wege beschreiten.
Welche Wege könnten das sein?
In Deutschland hatten wir jetzt die Zukunftskommission Landwirtschaft, die gemeinsam mit vielen Akteuren viele Vorschläge und Ziele erarbeitet hat. Jetzt geht es darum, dass die neue Bundesregierung diese Vorschläge auch umsetzt. Im internationalen Bereich ist es wichtig, dass die Bundesregierung Handelsabkommen wie das Mercosur-Abkommen umgehend stoppt. Das Mercosur-Abkommen ist ein Abkommen mit Südamerika, was unmittelbar dazu beiträgt, dass weiterer Tropenwald vernichtet wird und an den Stellen, wo schon sehr viel Tropenwald verschwunden ist, Agrarflächen bestehen, wo vor allen Dingen Futtermittel erzeugt wird, um hier eben unsere Fleischwirtschaft voranzutreiben.
Nun pocht der globale Süden jetzt gerade letzte Woche auch bei den Verhandlungen, pochte er auf Finanzierungszusagen vom globalen Norden. Weshalb ist es denn gerecht und auch notwendig?
Es kommt sehr darauf an, natürlich, wofür das Geld verwendet wird, aber wenn Sie Natur schützen bzw. wiederherstellen wollen, dann kostet das eben auch Geld. Sie können das nicht zum Nulltarif bekommen, wenn Sie zum Beispiel ein Schutzgebiet ausweisen, wo Sie auch Kontrollen brauchen, ob zum Beispiel tatsächlich illegales Abholzung, illegale Fischerei oder illegale Jagd nicht stattfindet, dann kostet das Geld. Und Sie brauchen auch, wenn Sie ein Schutzgebiet ausweisen wollen, natürlich vernünftige Einkommensquellen für die Bevölkerung vor Ort. Den können Sie ja nicht einfach ein Schutzgebiet vor die Nase setzen, sondern es gilt dann eben mit der Bevölkerung vor Ort gute und tragfähige Pläne zu erarbeiten, wie das Schutzgebiet im Einklang damit stehen kann, dass die Leute vor Ort natürlich auch Arbeitsplätze brauchen.
Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Verteilung der Ressourcen, die für den Erhalt der Artenvielfalt dringend notwendig sind? Also viele denken da wahrscheinlich an Amazonas, aber ist es wirklich so?
Naja, generell ist es so, dass je wärmer es wird, desto größer ist die biologische Vielfalt. Das ist einfach ein biologisches Phänomen. Und deshalb haben sie halt in bestimmten Lebensräumen, zum Beispiel in den Regenwäldern oder in den Korallenriffen, eine sehr, sehr große biologische Vielfalt, während sie in den gemäßigten Breiten eher eine geringere Vielfalt haben. Nichtsdestotrotz gibt es eben viele Lebensräume, zum Beispiel eben die Rotbuchenwälder, die können wir nur hier schützen, weil die gibt es in den Tropen gar nicht. Gutes Beispiel, auch bei Ihnen in der Nähe, ist eben der nördliche Steigerwald, wo wir als BUND schon sehr lange fordern, dass dort endlich ein Nationalpark ausgewiesen wird. Und da brauchen wir uns eben gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und immer nur in Richtung Amazonas gucken, sondern sollten tatsächlich erstmal dafür sorgen, oder nicht erstmal, oder auch eben dafür sorgen, dass unsere heimischen Buchenwälder und gerade die alten Buchenwälder, die wir noch haben, mit einer enormen Artenvielfalt vernünftig geschützt werden.
Genau, es gibt ja an diesem Blickwinkel ja auch Kritik, also Stichwort grüner Kolonialismus. Die reichen Länder geben den ärmeren Ländern Geld, damit die dort die Natur erhalten können. Und im globalen Norden bleibt dann der jetzige Lebensstil so, wie er ist.
Genau, das ist die Kritik und das ist auch unsere Kritik. Die ist auch sehr berechtigt aus unserer Sicht. Es geht darum, beides zu tun. Also ich würde da jetzt auch nicht die Entweder-Oder-Frage stellen, sondern die Natur eben je nachdem, wo eigentlich das natürliche Vorkommen von einem bestimmten Lebensraumtyp oder einem bestimmten Waldart oder Korallenriffart ist, muss natürlich dort geschützt werden, wo sie eigentlich vorkommt. Und da hat eben jedes Land, jeder Kontinent, jede Bioregion ihre ganz bestimmten Verantwortungen. Und das gilt eben auch für den Norden, für den globalen Norden. Und da ist es tatsächlich so, dass zum Teil der globale Norden sich da einen etwas schlanken Fuß macht und eben meint, naja, wir haben schon so viel zerstört und bei uns gibt es aber leider gar nicht mehr so viel intakte Natur, die wir schützen können. Und dann wird vor allen Dingen eben auf die Länder geschaut, wo es noch vermeintlich sehr viel intakte Natur gibt. Häufig ist der Blick dann auch so, dass manche Leute denken, im Kongo-Becken wäre eigentlich vor allen Dingen Wald und irgendwie Affen und irgendwelche anderen Tiere. Die wenigsten Leute in Europa wissen, dass das Kongo-Becken eigentlich relativ dicht besiedelt ist und dass da schon immer Leute gewohnt haben. Und wenn man das sich mal vor Augen führt, dann wird einem auch vielleicht so ein bisschen klarer, dass es eben nicht nur hier, sondern eben genauso im Kongo-Becken eine Herausforderung ist, großflächig Wälder zu schützen. Und das im Einklang mit der Bevölkerung. Und in Deutschland können wir das eben auch tun und wir sollten es auch tun. Wir haben eben alte Wälder, also gerade unsere typischen alten Wälder, davon haben wir nur noch sehr, sehr wenig hier in Deutschland und viel zu wenig davon stehen unter Schutz. Und hier haben wir tatsächlich einen ganz großen Nachholbedarf. Und auch wenn wir schon viel Natur auch bei uns in Deutschland und Europa kaputt gemacht haben, dann sollte uns eigentlich nichts davon abhalten, auch Natur wiederherzustellen. Also zum Beispiel eben, indem wir mehr Naturwälder ausweisen. Wir haben ja im Moment in Deutschland nur 3,1% Wälder, die sich überhaupt natürlich ohne Forstwirtschaft entwickeln können. Darüber kann jemand aus dem Kongo oder aus Brasilien nur müde lächeln. Und wir sind auch einfach sehr unglaubwürdig im internationalen Kontext, wenn wir sagen, auch Mensch, in Indonesien, da könntet ihr mal mindestens 30% eurer Wälder unter Schutz stellen und keine Forstwirtschaft dort mehr machen. Und bei uns in Deutschland sind es gerade mal 3,1%.
Sie haben es gerade angesprochen, Naturschutz und die Rechte der Einheimischen und gerade indigener Bevölkerungsgruppen, ja, das ist kein einfaches Feld. Da gibt es immer wieder Konflikte, wenn Indigene zum Beispiel den Wald, den sie schon immer nutzten, jetzt nicht mehr betreten dürfen, weil der nun unter Naturschutz steht. Wie könnten da Lösungen aussehen oder was ist da nötig?
In Deutschland ist es ja so, dass wir ein Betretungsrecht von Wäldern haben, was ich für eine sehr gute Sache halte. Und es wäre auch schön, wenn wir das im internationalen Kontext so umsetzen könnten, dass es gar keine Schutzgebiete gibt, wo plötzlich Leuten gesagt wird, ihr dürft da nicht mehr reingehen. Das ist aber das, was eben leider allzu oft auch in Zusammenarbeit mit internationalen NGOs in Ländern des globalen Südens passiert. Und das ist nicht besonders nachhaltig, weil sie können natürlich nicht gegen den Willen der örtlichen Bevölkerung Schutzgebiete ausweisen. Also das ist in der Regel nicht nachhaltig für die Natur und für die Leute ist es eine Katastrophe. Also es ist eigentlich ein totales No-Go und Es ist etwas, worauf in den internationalen Verhandlungen auch stärker geachtet werden sollte, dass sowas einfach gar nicht mehr stattfinden kann.
Kann man denn überhaupt eine Dimension sagen, also wie stark wir hier im globalen Norden die Ressourcen des globalen Südens nutzen?
Ja klar, da gibt es ja Berechnungen, also ökologischer Fußabdruck und dergleichen, ne, wie viele Planeten wir brauchen würden, wenn wir alle so leben würden wie alle Europäer oder wie die Deutschen. Je nachdem, welches Maß sie da ansetzen, gibt es da sehr viele Zahlen drüber. Aber ich glaube, das, was uns fehlt, ist jetzt nicht unbedingt Wissen oder noch mehr Studien. Im Grunde genommen hat der Weltbiodiversitätsrat im Mai 2019 in seinem globalen Bericht alles gesagt und aufgeschrieben, was es daran dazu an Daten und Zahlen gibt und auch die entsprechenden Empfehlungen sehr schön beschrieben. Im Grunde genommen würde es reichen, diese Empfehlungen sich nochmal anzuschauen und sie auch wirklich umzusetzen. Und das ist eben nichts Geringeres als ein transformativer Wandel, eine Kehrtwende in der Art, wie wir leben und wirtschaften. Und wir brauchen nicht mehr Wissen, sondern wir müssen tatsächlich mal ins Handeln kommen, beziehungsweise auch ins Sein lassen in bestimmten Punkten.
Jetzt haben sich letzte Woche die teilnehmenden Länder auf eine Erklärung von Kunming geeinigt bei der UN-Biodiversitätskonferenz. Grundsätzlich haben sie da reingeschrieben, dass sie einen verstärkten Kampf gegen das Aussterben von Arten wollen. 30% der Flächen an Land und im Meer sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Und es wurden 21, ich zitiere das, Ziele für dringende Maßnahmen formuliert. Das klingt doch gar nicht erstmal so schlecht, oder?
Ja, das klingt erstmal sehr gut oder ganz schön. Sicherlich hätte man das auch noch ambitionierter formulieren können, aber es ist erstmal eine ganz schöne Erklärung. Aber der entscheidende Punkt ist eben, wird sich das jetzt auch in den Verhandlungen in einem neuen Regelwerk niederschlagen? Sie haben eben häufig den Effekt, dass bei den allgemeinen Absichtserklärungen alle dabei sind und wenn es dann tatsächlich darum geht, verbindliche Ziele zu vereinbaren, also auch mit verbindlichen Zeithorizonten, mit Meilensteinen und Indikatoren, die das auch irgendwie greifbar und messbar machen, dann wird es tatsächlich oft schwierig.
Jetzt kritisieren Sie vom BUND aber wahrscheinlich auch nicht nur, dass es eben nicht so verbindlich ist, sondern Sie würden wahrscheinlich die Ziele höher stecken, oder?
Das kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich. Also ich beziehe mich jetzt nicht auf die Kunming-Deklaration, sondern eher auf die Entwürfe zu dem Regelwerk, die es ja schon gibt. Also wir haben ja schon einen ersten Entwurf und da ist sehr erschreckend, dass in einigen Punkten tatsächlich die Ziele, die dort drinstehen, hinter dem Rahmenwerk zurückbleiben, was 2010 verabschiedet wurde im japanischen Nagoya. Zum Beispiel eben der Abbau der umweltschädlichen Subventionen, der soll jetzt nur noch teilweise und bei den wichtigsten erstmal erfolgen. Da sind so Relativierungen drin. Das Gleiche gilt mit so Aussterberaten von Arten. Das sind alles so Abschwächungen, die sehen wir mit sehr, sehr großer Sorge als Umweltverbände.
Wie geht es denn nun weiter? Es gab jetzt diese Erklärung von Kunming, aber das ist ja noch nicht verbindlich und auch nicht das Ende. Im Frühling geht es weiter, oder?
Genau, also die COP15, der zweite Teil der COP15 findet statt, oder es ist geplant, eben in Kunming, in Yunnan in China, Ende April, Anfang Mai für 2 Wochen. Und da wird dann eben tatsächlich mit persönlicher Anwesenheit verhandelt. Also die Delegationen werden alle dorthin reisen und die Beobachterinnen und Beobachter. Das ist auch eine ganz wichtige Forderung, auf die wir gedrungen hatten, dass eben keine Online-Verhandlungen mehr stattfinden, weil sich gezeigt hat in diesen Videokonferenzverhandlungen, dass dort diejenigen mit einer schlechten Internetverbindung, das sind häufig eben etwas ärmere Länder, dass die einfach sich nicht vernünftig einbringen können und dass eben auch gerade so die wichtigen Flurgespräche und so, das, also wir haben gesehen, es setzen sich da eigentlich immer nur die Mächtigen durch. Und von daher ist es sehr positiv, dass jetzt eben noch nicht online weiter verhandelt wird. Und es wird aber, oder es sind auch physische Zwischenverhandlungen geplant in Genf im Januar. Und wir hoffen natürlich, dass die stattfinden, aber das hängt eben letztendlich auch von der Corona-Pandemie ab.
Sie werden die weiterhin beobachten, die Verhandlungen?
Genau, wir werden das weiter verfolgen, zusammen mit unserem internationalen Netzwerk Friends of the Earth International und Friends of the Earth Europe begleitet der BUND die Verhandlungen und wir haben da ein kritisches Auge drauf. Zum einen bringen wir auch tatsächlich über die Delegationen konkrete Inhalte und Vorschläge ein und unsere Forderungen. Und gleichzeitig aber äußern wir uns eben auch nach außen und wollen da auch der neuen Bundesregierung natürlich auf die Finger schauen, dass sie sich dafür ein ambitioniertes neues Abkommen einsetzt.